Wie kann es einem gelingen, an einer Grenzstation in Venezuela nahezu eine Satellitenschüssel umzufahren? Das ist nur eine der Pannen, um die es in dieser Folge der Reiseflops von Weltwach geht. Zu Gast ist Lydia Möcklinghoff, ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast heute ist die Tropenökologin, Ameisenbärenforscherin, die Moderatorin des Tierisch-Podcasts und natürlich die gute alte Weltwach-Bekannte, Lydia Möcklinghoff. Hallo Lydia.
Hallo Erik.
Ich freue mich sehr, nachdem du jetzt schon so oft im regulären Weltwach-Podcast zu Gast warst, mittlerweile auch deine eigene Show hast und so weiter und so fort, ist es natürlich an der allerhöchsten Zeit, dass du uns hier auch bei den Reiseflops beehrst, denn ich kann mir vorstellen, da hast du so einiges anzubieten.
Nein, wie? Also das hat immer alles perfekt geklappt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Also als ich mir diese Shows der Flops überlegt habe, ich weiß auch nicht, als allererstes bist du mir in den Sinn gekommen. Vielleicht so eine ganze Spezialstaffel Lydia.
Ja, genau, die Lydia-Sonderstaffel.
Ja, da gibt es also einiges. Aber wir fangen mal an, und zwar in diesem Fall heute in dieser Folge in Venezuela. Ich glaube, da ist so einiges schiefgelaufen, als du vor ein paar Jahren dort unterwegs warst.
Genau, also anfangend in Brasilien. Wir haben uns sozusagen durch Brasilien und Venezuela gefloppt im Prinzip. warum nur ein Land? Das wäre ja auch langweilig. Ja,
okay, also warum wart ihr da? Wie ging es los? Wann fingen die Dinge an schief zu laufen?
Also ich habe, das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich in Nordbrasilien Ameisenbären erforscht. Überraschung.
Schön, mal was anderes.
Ja. Man kann das ja auch überall machen. Also da in Nordbrasilien, in der Nähe der Grenze nach Venezuela. Und mein damaliger Freund Marc ist mich besuchen gekommen. Mhm. Jetzt sagen wir mal, jetzt nicht so irre Fernreise erfahren. Das war für ihn alles so eine Riesenaufregung. Tatsächlich fingen die Flops schon an, als wir mit dem Reisebus von Manaus nach Boa Vista gefahren sind. Da war die Stadt, in der ich gearbeitet habe. Das sind so 11 Stunden Reisebus. Das war auch mein erstes Mal in einem brasilianischen Reisebus. Und ich finde, diese Show soll ja auch ein bisschen edukativ sein. Ne? Die Leute sollen ja lernen, wie sie es nicht machen sollten. Wenn man in Brasilien in einen Reisebus steigt, zieht euch warm an. Die kühlen die Dinger auf 16 Grad runter.
Eieiei,
ja. Okay. Und wir sind da halt schön im T-Shirt und Shorts eingestiegen. Draußen hat es 36 Grad gehabt. Und danach kommt man nicht mehr an den Koffer, weil der ist unten eingesperrt. Das heißt, wir saßen da oben. Wir haben so gefroren. Es war echt schlimm. Marc hat sich dann irgendwie, wir hatten uns noch so in Styropor verpackt, irgendwie so ein paar Teilchen gekauft. Dann hat er sich den Styropor, nachdem wir die aufgegessen haben, so unters Shirt gesteckt. Also es war, damit ging es schon los.
Oh Gott, also jede Isolation, die man kriegen konnte, war herzlich gern gesehen.
Oh, es war echt schlimm. Naja, und dann hatten wir entschieden, dass wir übers Wochenende nach Venezuela fahren. Da fuhr man nur 2 Stunden hin. Ja. Und ich hatte von der Firma, für die ich gearbeitet habe, hatte ich ein Auto. Und dann haben wir gesagt, super. Dann hat die Firma schon gesagt, mit dem Auto nach Venezuela geht nicht, weil die werden da immer geklaut. So, ne? Also ihr könnt bis zur Grenzstadt in Brasilien fahren. Und dann müsst ihr halt darüber irgendwie. Und ich war da schon mal gewesen. Also ich war schon mal in diesem anderen Grenzort da, Santa Elena in Venezuela, war ich schon mal gewesen und hatte irgendwie im Kopf, da kann man rüberlaufen. So von der brasilianischen Seite einfach so zu Fuß über die Grenze und dann ist da halt die venezuelanische Seite mit dem Grenzort. Naja, wir dann da hochgefahren, war schon viel zu spät, weil ich den ganzen Tag natürlich Ameisenbären erforschen musste. Und dann sind wir da schon im Dunkeln in diesem Grenzort angekommen, irgendwo das Auto abgestellt, dann da zur Grenze gelaufen. Ne? Und wie gesagt, es war schon dunkel, wir in Flipflops. Es war eine matschige Straße voller Schlaglöcher. Marc hat auch zielsicher, ist er in jedes Schlagloch getreten. Die Stimmung kippte schon. Es war auch so sehr dubioses Volk unterwegs, also es war so ein bisschen, So, dann kamen wir endlich an der Grenze an, guckt uns der Grenzbeamte an und meint, ihr könnt hier doch nicht einfach drüber laufen, also der nächste Grenzort ist ein paar Kilometer entfernt. Okay, dann meinte er, ihr müsst ein Taxi nehmen, gut. Wir diesen ganzen Weg da wieder zurückgelaufen.
Marc, durch die Schlaglöcher.
Marc wieder in jedes Schlagloch reingetreten, ich natürlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass er nur der Idiot war. Dann eben an so einer Ecke sah ich ein Auto, so eine Klapperkiste halt, aber da gab es so Klapperkisten, anfahren, wo halt so ein Taxi im Fenster stand. Okay, ich den halt so rangewunken. Marc hatte dieses Taxischild nicht gesehen, der dachte, ich würde irgendein random Auto erstmal anwinken.
Und war er beeindruckt, wie reiseerfahren du bist und wie du dich um alles kümmerst, oder hat das mit der Angst zu tun bekommen?
Da war er schon längst, er war schon in völliger Panik. Also er
war schon desillusioniert, ja, also sein Vertrauen in dich war schon stark in Mitleidenschaft gezogen.
Komplett, er meinte schon die ganze Zeit, komm, wir fahren zurück. Und ich so, nichts da. Naja, dann der Typ halt mit diesem Taxi da ausgestiegen und wir hatten halt Gepäck. Ich so, können wir das Gepäck in den Kofferraum tun? Und er so, ach so, ja klar, wieder zurück ins Auto und so einen riesigen Schraubenschlüssel rausgeholt und dann hinten den Kofferraum aufgehebelt. Da sah ich in Marks Gesicht, ab dem Moment fing es an, ihm wieder Spaß zu machen, weil das war so absurd, weil er ja auch dachte, es wäre irgendein Privatauto. Ja. Nun denn, wir sind dann Richtung Grenzort in Brasilien gefahren und da passiert man erstmal so eine Grenzstation. Dann kommt eine Senke, wo es erstmal sehr lange runter geht, dann geht es wieder hoch und auf der anderen Seite ist dann sozusagen die Grenze von Venezuela. Diese Senke wird später von Interesse sein. Er uns gefahren, im Auto stank es nach Abgasen, weil da die Lüftung kaputt war und irgendwie meinte ich dann auch so zu ihm, ah ja, hier, die Batterieleuchte leuchtet. Er so, nee, das ist das Einzige, was am Auto funktioniert, nur die Leuchte ist kaputt. Okay, super. Dann hatte ich im Kopf, okay, wir hatten so ein Hostel gebucht, in dem ich eben das letzte Mal auch war, weil ich hatte mir nicht so ganz gemerkt, wie das eigentlich nochmal hieß. Ich hatte irgendwie im Kopf Hostel Maria oder so, ne? Hab gesagt, der Taxifahrer soll uns beim Hostel Maria rauslassen, hat er dann auch gemacht. Es war aber irgendwie ein völlig anderes Etablissement, irgendwie, also mehr so ein Rotlicht-Dingens. Dann ich so, Moment mal, dann irgendwie nochmal in den Unterlagen geguckt, stellt sich raus, unseres hieß irgendwie Hotel Teresa oder so, also Hostel Maria, Hotel Teresa, wie soll man sich das auch merken? Ja. Naja, wir dann Richtung Hotel Teresa, das war leider noch ein bisschen zu laufen und der Grenzort war nun auch ein bisschen dubios. Und dann
wahrscheinlich wieder Schlaglöcher, Straucheln.
Schlaglöcher, ja. Dann nicht gefunden. Dann habe ich, und es war natürlich schon mitten in der Nacht, wen fragt man, wenn man ein Hotel nicht findet? Na, Erik?
Taxifahrer?
Gab's nicht.
Bedienstete in anderen Hotels?
Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Nee, ich habe natürlich eine Prostituierte gefragt. Und Marc natürlich so, oh Gott. Aber die weiß natürlich, wo die Hotels sind. So, die mir auch perfekt den Weg beschrieben, wunderbar. Dann sind wir ins Hotel gekommen, toll. Hatten dann ein paar schöne Tage in Venezuela, haben die große Wasserfalltour gemacht. Also wir haben alle Wasserfälle dieser Welt. Einmal lange Wasserfälle, kurze Wasserfälle, breite, schmale, rote, blaue. Also wir haben alles mal gesehen. Dann solltest du.
Kann man das eigentlich heute noch alles so machen? Das ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, ne? Ja. Venezuela ist ja heute ein bisschen schwierig geworden. Genau.
Okay. Also da hat sich wirklich viel verändert. Ich weiß es nicht. Ich war seitdem nicht mehr da, seit sich das alles verändert hat. Damals gab es eben diesen Grenztourismus. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der meinte, da an der Grenze ist es eigentlich noch okay. Es sind aber natürlich sehr viele Flüchtlinge unterwegs. Ne? Also klar, weil gerade Boa Vista ist mittlerweile die Flüchtlingsstadt Nummer 1, weil es ist die erste Stadt in Brasilien. Mhm.
Ja, aber du hast ja damals so viel erlebt, da muss man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht unbedingt sofort wieder hin.
Nie mehr.
Das kann man ja kaum noch toppen.
Oh nein, die armen Venezuelaner. Ich wünsche ihnen sehr, dass das, ja. Dass sich das bessert. Und
es lag ja auch nicht an ihnen damals, sondern eben vor allem an euch, eure Pannen.
Genau, also wir haben das alles, die Venezuelaner haben das alles super gemacht. Also die haben uns ja schön gefahren, die Dame hat uns den Weg gewiesen und alles super. Die super Wasserfalltour und dann sollte es zurück nach Brasilien gehen. Wir also nach Brasilien rüber zu unserem Auto, alles reingeladen, versucht anzumachen, sprang nicht an. Aha. Wir wissen bis heute nicht, also die Batterie war leer, ganz offensichtlich. Ich habe erst gedacht, scheiße, die haben uns die Batterie geklaut, ne? Wir vorne aufgemacht, nee, alles da. Wir hatten auch keine Lampe angelassen, ich weiß bis heute nicht, wie es passiert war, aber die Batterie war komplett leer. So, was machen wir jetzt, ne? Marc? Meinte dann, ja, da ist ja die Senke rüber zum, also da geht's halt echt so 2 Kilometer erstmal bergab, dann 2 Kilometer bergauf. Dann hat er gemeint, das ist doch super. Dann rollen wir und dann macht man das ja so, man legt den zweiten Gang ein, ne, lässt die Kupplung springen irgendwie.
Die Batterie so weit wieder auf, dass sie dann zumindest die Zündung zulässt.
Genau, also das war so die Idee und dann eben so in den zweiten Gang und dann Kupplung springen lassen, dann springt das Auto ja an, super. Okay, wir also das Auto zum oben an diese Senke gefahren.
Geschoben.
Geschoben, genau, natürlich geschoben. Dann, gut, dann ging's los. Marc auf dem Beifahrersitz, ich da irgendwie zweiten Gang, so wie er gesagt hatte, dann da irgendwie springen lassen. passierte nichts. Ne? Dann meinte ich irgendwie, Marc, du musst das mal machen. Marc so, was? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich so, na toll. Dann er dran, versucht, ging nicht. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt halt mal an. Bremsweg sehr lang, ne? Weil wenn der Motor kein Bremskraftverstärker, ne, ewig langer Bremsweg, dann habe ich gesagt, gut, wir müssen uns jetzt überlegen, wenn wir unten in der Senke sind, dann sitzen wir in der Senke, da ist nichts, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Das heißt,
war aber schon spannend, oder? Wenn der Weg vor einem immer kürzer und der Hang hinter einem immer länger wird?
Genau, eben. Und darum habe ich an einem Punkt gesagt, Marc, wir müssen jetzt rollen lassen, dass wir drüben bei der Grenzstation ankommen, ne? Weil sonst kommen wir den Hang nicht mehr hoch. Und bei der Grenzstation sind wenigstens Leute so, ne? Gut. Wir rollen gelassen, schon ganz schön Fahrt aufgenommen. Ja,
musst das Speed geben dann.
Ja, eben. Ja. Es ging ja auch noch mal bestimmt also 1 Kilometer, 2 Kilometer bergauf. Wir in einem Affenzahn da diesen Berg wieder hochgerast.
Ich stell mir vor, wie du dich da verzweifelt ans Lenkrad festkrallst.
Ja, dann war Marc ja schon hinterm Lenkrad. Ja. Ja. So, wir da echt in einem Affenzahn diesen Hang wieder hochgerast auf diese Grenzstation zu. Die Jungs, die da standen mit den Maschinengewehren, wurden schon nervös, ja, weil wir halt so total da angebrasselt. Und irgendwann habe ich so gemeint, Marc, wir müssen abdrehen. Wir fahren die Leute mit den Maschinengewehren über den Haufen irgendwie. Marc, abgedreht wie auf so einen Schotterparkplatz, halt immer noch total schnell. Und ich nur brems. Marc versucht zu bremsen, aber kein Bremskraftverstärker, ne? Gerollt. Und dann halt echt auf diese riesige Satellitenschüssel, die da hatten, ne? Irgendwie so zugerast. Und es gab auch nichts, um auszuweichen irgendwie. Und dann sind wir Gott sei Dank wirklich kurz vor dieser Satellitenschüssel stehen geblieben. Und nebendran halt die Jungs mit ihren Maschinengewehren die ganze Zeit so, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir schießen? Die waren so völlig so, Moment mal. Oh.
Gottes Willen.
Oh, ein Theater, ey.
Also ihr habt die Satellitenschüssel verfehlt. Das ist ja schon mal die gute Nachricht.
Wir haben sie nicht umgefahren. Wir haben nichts touchiert. Wir sind tatsächlich auf diesem Schotterparkplatz zum Stehen gekommen.
Wahrscheinlich komplett durchgeschüttelt und durchgerüttelt.
Oh, ey. Dann war ja immer noch die Frage, wie kriegen wir das Auto zu laufen? Und also ich habe dann irgendwie da die Motorhaube aufgemacht. Dann kamen sofort 8000 Leute. Natürlich die Jungs mit den Maschinengewehren. Die kamen erstmal irgendwie an. Was macht ihr denn hier? Wir so, ja, unser Auto ist kaputt. Wisst ihr, wo wir das reparieren können? Meinten die nur, ja, dann fahrt ihr rüber in den Grenzort. in den brasilianischen Grenzort. Wir so, ja, nee, aber unser Auto fährt ja nicht. Und die waren halt dann so, aber ihr seid doch hier gerade mit einem Affenzahn angefahren gekommen.
Ja, das ist eine spezielle Technik.
Genau. Naja, dann wir ewig da irgendwie so versucht, dieses Auto zum Laufen. Dann kam irgend so ein Typ mit einem Käfer, der hat dann überbrückt. Das ging aber nicht, weil die Batterie vom Käfer irgendwie zu schwach auf der Brust war. Dann ist der nochmal total nett. Also die waren halt alle super nett, ne? Ist der nochmal mit einem Typen zurückgefahren, dann kamen die mit so einem Aufladegerät für Batterien irgendwie wieder zurück. Das brauchte dann aber 2-3 Stunden und bis die Batterie voll war. Und so saßen wir dann in diesem Häuschen am Grenzposten mit den ganzen Jungs mit den Maschinengewehren um so ein Tischchen mit Spitzendeckchen. Da lagen dann die Gewehre drauf und haben Caipirinha getrunken.
Ah.
Das war sehr, sehr schön und haben viel erzählt. Und der Typ vom Grenzort da hatte gerade so ein Buch über so eine Limettendiät. Also der machte so eine Limettendiät, der fing mit 15 Limetten an, dann jeden Tag eine Limette weniger.
Und sonst nichts oder wie?
Also doch, schon was anderes, aber du musstest halt am Tag 15 Limetten, dann eine weniger bis zu null. Dann
bin ich ja quasi schon am Ziel. Ich bin ja schon bei null.
Ja, aber nee, es ging ja darum, dass du sehr viele Limetten zu dir nimmst. Okay. Und dann ging es wieder hoch bis 15 und er schwor da drauf und alle machten sich nur über ihn lustig. Das war so, alle nur so, haha, mit Caipirinha kriege ich das auch hin. Und er so, nein. Naja, dann haben wir da schön geplaudert und nach einer Weile war die Batterie vollgeladen. Und wir fuhren nach Hause.
Oh, und die Reise konnte weitergehen.
Genau, ja, also dann, ich war ja zu Hause in Boa Vista, also dann waren wir ja quasi
zurück zum Forschungsgebiet.
Zurück in meinem Forschungsgebiet, genau. Aber es war ein bisschen so ein Ritt, ne?
Ich bin schon halb erschöpft vom Zuhören, also das war schon aufregend, ne?
Ja, es war ganz schön aufregend, also für mich, aber für Marc glaube ich noch mal 3. Da erzählt er auch heute noch voller Begeisterung von.
Sehr gut. Und hat er dir das zum Teil in die Spur geschoben, nach dem Motto, du hättest es ja besser wissen dürfen können müssen? Oder hat er das eher dem Schicksal angekreidet?
Nö, das hat er mir schon in die Schuhe geschoben. Hat
richtig
er ja
so.
Auch, hat er ja auch recht gehabt. Also mit, bei der Batterie, da konnte ich ja auch nichts dafür. Das weiß ja kein Mensch. Aber vorher der Fail mit der Grenze und dem Hostel, das habe ich halt. Ich habe halt immer, ich bereite mich dann nicht genug vor. So, ne? Das ist ja der edukative Auftrag, liebe Hörer und Hörerinnen, immer fein vorbereiten, ne?
Zumindest ein bisschen. Zumindest vielleicht das erste Hostel schon mal auskundschaften und dann auch wissen, wie es heißt und wo es ist.
Genau.
Ja, Lydia, vielen, vielen Dank für diesen Reiseflop. Dankeschön.
Sehr gerne für diese Reiseflops wohl, ja. Ja.
Richtig, eine Aneinanderkettung. Genauso habe ich es mir bei dir ja auch erhofft.
Genau, ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.